Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Ja moin, zur zweiten Folge unseres Sportpodcasts Heimvorteil bei NDR Schleswig-Holstein. Und moin an meine liebe Podcast-Partnerin Hanna.
Hallo.
Hanna, du hast ja die Premiere gemacht. Du hast dich bei jemandem eingeladen, der dann seinen Heimvorteil hat. Und zwar bei Martin Hanig. Wie war's denn?
Ja, toll, wirklich. Also sehr gemütlich im Wohnzimmer bei Hanigs in Dassendorf. Und ja, irgendwie gut gesprochen, toll gesprochen, uns darüber unterhalten, wie so sein Leben jetzt gerade aussieht, wie es ist, bei der TuS Dassendorf in der 5. Liga zu spielen. Ich glaube, ein Spiel hat er mittlerweile gemacht, sogar ein Premierentor geschossen.
Yay.
Da ruht ja aber aktuell auch die Liga. Aber nicht nur deswegen war es spannend, sondern einfach auch so ein bisschen zu hören, wie es im Leben eines Fußballers aussieht, der gerade seine Profikarriere beendet hat.
Ja, sehr, sehr spannend. Sie und ihr könnt euch die Folge natürlich nochmal anhören hier einfach bei uns auf ndr.de/sh und auch mal hören, was ich sehr schön fand. Da merkt man wieder, dass wir ja auch eingeladen werden. Ein bisschen Hundegebell war zwischendurch auch mit drauf.
Er hatte drei Hunde, drei richtig große Hunde.
Oh, hey.
Die wurden dann zwischendurch natürlich auch begutachtet. Die lagen hinter uns auf der Couch. Das war irgendwie sehr, sehr wohnlich und sehr, ja, heimlich. Und ich kann verstehen, dass er genau dort seinen Heimvorteil auch sieht.
Ja,
im Moment zumindest.
Ja.
Er baut gerade ein Haus und
ja, gut,
dann irgendwann liegt der Heimvorteil dann woanders.
Das stimmt. Also schöne Grüße nochmal an Martin Hanig und die Hunde und alles. Das war wirklich sehr, sehr schön für unsere Premierenfolge, glaube ich.
Absolut. Aber ja, auch Folge 2, da bist du ja jetzt unterwegs und du triffst ja auch direkt ein richtig sportliches Schwergewicht bei uns im Land.
Ja, absolut. Ich freue mich sehr auf Mike Machulla, den Cheftrainer der SG Flensburg-Handewitt. Und ich meine, der hat natürlich da einfach einen Start hingelegt, denn er ist ja direkt zweimal mit der SG Deutscher Handballmeister geworden in der vergangenen Saison, dann Vizemeister und auch jetzt sieht es ja wieder ganz gut aus. Also darüber wollen wir natürlich sprechen. Ich bin sehr gespannt, was er dazu zu erzählen hat. Und natürlich ist ja auch immer interessant, wo lädte er uns denn dann ein? Und diesmal geht's zur Geschäftsstelle der SG Flensburg-Handewitt. Ist vielleicht nicht ganz so gemütlich, kann ich mir vorstellen, wie bei dir und Hanig im Wohnzimmer, aber ich hoffe ja darauf, dass ich vielleicht auch mal einen Blick auf die Meisterschaftsschalen werfen kann. Das ist ja auch ganz schick da.
Ja, das stimmt. Und einen Kaffee bekommst du bestimmt auch da.
Ja, bestimmt. Also deswegen, da bin ich sehr gespannt. Aber es soll natürlich nicht nur ums Sportliche gehen, sondern auch vielleicht mal ein bisschen private Sachen. Deswegen, wir machen das ja immer gerne aus Tradition. Haben wir jetzt bei der zweiten Folge schon eine Tradition. Hanna, welche Frage würde dich denn interessieren? Welche soll ich Ihnen mit auf den Weg geben?
Also ich habe selber mal eine kleine Fußballmannschaft trainiert. Das waren so kleine Mädels, zwischen 8 und 12 waren die damals ungefähr. Und wenn man so im Amateurbereich Trainer ist, dann ist man ja nicht nur Trainer, sondern man ist Betreuer, man ist irgendwie Mädchen für alles, Taxidienst, Trennungströster, der Berufsberater auch in diesen jungen Jahren schon. Würde mich halt interessieren, wie es einfach bei Mike Machulla aussieht. Wie sehr ist er das noch im Profibereich?
Ja, sehr spannende Frage. Mädchen für alles. Ich bin gespannt, was Machulla dazu so sagt. Und ja, dann freuen wir uns darauf, dann jetzt erstmal die zweite Folge unseres Podcasts zu haben. Heimvorteil. Und Hanna, dann bin ich sehr gespannt, was dann bei dir, wie du das nächste Mal eingeladen wirst.
Ja, soweit gucken wir jetzt noch nicht voraus, aber ich wünsche dir zunächst viel Spaß jetzt bei Mike Machulla.
Dankeschön.
Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Moin, willkommen zu Heimvorteil. Unsere Gesprächspartner suchen den Ort aus, an dem sie sich zu Hause fühlen. Und wenn ich mich so umgucke, blaue, weiße Wand, Konferenztisch, ein paar Stühle und ein großes SG Flensburg-Handewitt-Logo. Also wissen die meisten schon, okay, es hat irgendwas mit der SG zu tun. Wir sind in der Geschäftsstelle von der SG Flensburg-Handewitt und ich freue mich sehr. Mein Gastgeber, aber natürlich auch unser Gast, ist Mike Machulla, Cheftrainer. Moin.
Moin, hallo.
Ja, ich habe gesagt, Heimvorteil ist ja ein bisschen, dass wir eingeladen werden. Du bist also auch ein bisschen unser Gastgeber. Warum der Heimvorteil hier? Warum fühlst du dich hier zu Hause?
Ja, die Geschäftsstelle ist ja der Ort, in dem ich halt mich viel aufhalte, wo wir viele Entscheidungen treffen, wo wir tatsächlich auch strategisch viel überlegen und wo ich viel Zeit verbringe. Und nicht nur in der Handballhalle, sondern auch hier in der Geschäftsstelle. Und deswegen war das ein Ort, wo ich mich sehr wohlfühle, mit den Kollegen zusammen und einfach auch manchmal einfach nur sich zu treffen, ein bisschen zu schnacken, ist klar. Und zu Hause bin ich wirklich die selteste Zeit.
Ich habe vorhin natürlich auch schon mal ein bisschen so um die Ecke gelugt. Wenn du dann hier reingehst, guckst du dir auch immer noch mal die Pokale an und die Meisterschale an und checkst, ob auch noch alles in Ordnung ist und noch sauber ist und so?
Es ist natürlich schön, wenn man reinkommt. Es gibt immer auch ein Stück weit auch Motivation. Man sieht halt, was wir alles schon auch erreicht haben mit diesem Verein und auch ich in meiner Zeit jetzt hier als Trainer, was wir hier geschafft haben. Und das motiviert natürlich. Man sieht die Bilder und diese ganzen Emotionen und das motiviert natürlich auch für den Alltag, der nicht immer ganz einfach ist. Es fordert viel von uns natürlich. Und deswegen ist das schön auch zu sehen, dass sich das, was wir hier alles machen, auch dann auszahlt.
Mhm. Klar. Für uns Otto Normalos, die jetzt nicht irgendwie tagtäglich in einer Geschäftsstelle sind, du sagst jetzt, okay, wir schnacken hier dann auch mal, aber hier werden natürlich auch irgendwie Verträge gemacht und alles. Ist es so, wie ich mir das vielleicht in meinem Kopf vorstelle, okay, ganz offiziell, dann kommt Mike Machula rein und sagt dann, okay, Vertragsverlängerung mit großem roten Teppich, oder ist es eher so, ja, okay, Handschlag, machen wir nochmal eine Verlängerung und fertig? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, erstmal ist es natürlich schon so, dass wir, wenn wir einen neuen Spieler verpflichten, schon ganz, ganz intensiv uns mit diesem Spieler auseinandersetzen. Und wenn es dann soweit ist, ist es ja für beide Seiten etwas, was man erreicht hat. Man kämpft ja um einen Spieler. Konkurrieren wir mit anderen Vereinen. So, wenn wir dann das Go auch bekommen haben oder das Okay von dem Spieler, dass er sich für Flensburg entschieden hat, finde ich, ist es schon etwas, was man auch standesgemäß machen muss und sich auch drüber freuen soll. Und dann ist so eine Unterschrift natürlich auch was Besonderes, klar. Spieler, die bleiben, ist ein großes Vertrauensverhältnis mittlerweile da. Aber es ist niemals etwas Besonderes und schon gar nicht selbstverständlich, wenn Spieler sich für uns entscheiden oder wenn wir uns entscheiden, einen Spieler nach Flensburg zu holen, weil das ist ein großer Verein. Und das sollte der Spieler auch relativ schnell auch merken, dass es was Besonderes ist, für Flensburg zu spielen. Aber genauso sind wir sehr, sehr glücklich, dass die Spieler, die sich für uns entschieden haben, dass sie bei uns sind, weil das alles richtig tolle Jungs sind. Und deswegen sind so Vertragsverlängerungen natürlich immer was Besonderes, klar.
Familiär, das ist was, was man im Umfeld von der SG, von dir, von allen Spielern immer wieder hört. SG ist Familie. Ich finde, das ist natürlich ein schöner Begriff, aber es kommt ja auch häufiger mal vor, dass irgendwie auch ein Fußballteam sagt, nee, bei uns ist es so toll, weil es ist Familie. Warum ist es jetzt bei euch dann wirklich eben nicht nur eine Plattitüde, nicht nur irgendwie ein plattes Wort? Warum ist es Familie?
Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass man aufpassen muss, dass man nicht einfach immer das pauschalisiert und sagt, ja, egal wo man hinkommt, das ist jetzt unsere Familie und wir tun alles füreinander. Ich glaube, wenn man hierher kommt und das vorher hört, dann sagt man, ja, okay, so wird das ja in vielen Vereinen auch gehandhabt, dass es sehr familiär ist. Aber wenn man dann hierher kommt, dann merken die Spieler ganz, ganz schnell, dass es tatsächlich was Besonderes ist, weil man sich wirklich aufeinander verlassen kann, weil man sich sehr umeinander kümmert, weil sehr viel für die Frauen, für die Kinder drumherum getan wird, dass auch die sich wohlfühlen, weil das gehört alles dazu. Wenn die Familien sich wohlfühlen, können auch die Spieler ihre Top-Leistung bringen. Jeder wird sehr, sehr offen und positiv aufgenommen. Alles wird dafür getan, dass er sich so schnell wie möglich integriert und wohlfühlt, weil dann können wir auch das Beste aus jedem Einzelnen rausholen. Und da leistet der Verein, hier die Geschäftsstelle, die Mannschaft drumherum, mein Kapitän, wirklich super Arbeit, dass wirklich die Spieler, die uns verlassen, immer sagen, Flensburg ist und wird immer was Besonderes bleiben. Und die Spieler, die da sind, ganz schnell merken, jetzt wissen wir, wovon ihr immer gesprochen habt und was es bedeutet. Auch gerade jetzt in dieser schwierigen Phase mit Corona, mit diesen ganzen Dingen, die drumherum passieren, dass man wirklich meint, dass man wirklich merkt, wir sind ein toller Verein und wir kümmern uns umeinander und wir suchen alle das Beste aus der Situation zu machen. Mhm. Und das, so würde ich es erklären einfach.
Die Sprache ist ein großes Thema. Also ihr habt natürlich den Norweger, Schweden. Ich habe mal in der Vorbereitung im Interview gelesen, dass du zum Start deiner Cheftrainertätigkeit gesagt hast, ich will aber nicht dieses Deutsch-Skandinavisch hier dann irgendwie reden. Ja. Deutsch-Skandinavisch heißt dann irgendwie die Übersetzung dessen vom Schwedischen komplett ins Deutsche, oder wie kann ich mir das vorstellen? Was meinst du mit Deutsch-Skandinavisch?
Ja, das ist ja so, dass hier vorher immer skandinavische Trainer waren, die natürlich, ich sag mal, die Handballsprache sehr einfach halten und ich sag mal, ihr Vokabular einfach 1:1 übersetzen, was manchmal im Deutschen wenig Sinn macht. Aber wenn man das immer so spricht, die Spieler sich natürlich daran gewöhnen und sagen, okay, das ist die Handballsprache, die wir hier sprechen und mit der ich auch groß geworden bin. Meine ganze Karriere hatte ich nur skandinavische Trainer. Und ich habe es natürlich gemerkt, als ich angefangen habe, die ersten Trainingseinheiten zu leiten und dann wirklich Deutsch gesprochen habe und wollte eigentlich genau die gleichen Sachen wie mein Vorgänger auch, nur die Spieler standen da und haben gesagt, was meinst du jetzt? Und als ich dann die alten Begriffe dann benutzt habe, dann die Spieler so, ja, sag das doch. Wo ich natürlich weiß, das ist total falsch, grammatikalisch und einfach auch von allem. Aber die Spieler verstehen mich so und deswegen habe ich es auch übernommen dann am Ende. Und deswegen ertappe ich mich manchmal halt auch jetzt in der Doku besonders.
Wenn man ich wollte gerade sagen.
Ja, wenn man dann auf einmal in der Doku guckt, wo man sagt, okay, der Trainer lässt einfach Artikel weg und spricht einfach sehr einfach, wo ich dann sage, okay, das hört sich für mich nicht wirklich sehr, sehr überzeugend an, aber ich weiß, die Jungs wissen genau, wovon ich spreche und ich kriege es 1:1 so vermittelt. Kretscher hat mich ja auch direkt angerufen und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass du so einen ausländischen Akzent hast. Ja. Jetzt verstehe ich dich ja gar nicht mehr. Also das sind halt so Sachen, die dann natürlich kommen. Klar, aber ich habe mir das halt angewöhnt in der Kommunikation mit der Mannschaft. Das ist total bescheuert, das muss man wirklich sagen, weil so lernen die ja niemals richtig Deutsch.
Ja, so, aber gut, was wir so machen.
Aber, ja, aber am Ende hat sich das jetzt irgendwie so entwickelt. Aber ich kriege den Schalter schon umgelegt, dass ich zu Hause und wenn ich mit meinen Leuten unterwegs bin, die alle Deutsch können, dann kann ich auch Deutsch sprechen.
Also auch jetzt, genau, auch also, im Interview.
Es ist tatsächlich so, dass ich da schon den Schalter umlegen kann. Aber sobald ich in die Halle komme, spreche ich sehr einfaches Deutsch. Und weil ich weiß, das sind die Botschaften, die ankommen. Also es gibt auch einfach Begriffe, die gibt es im Deutschen nicht. Die werden einfach so vom Schwedischen und vom Skandinavischen 1:1 übersetzt und die haben wir übernommen. So, also es gibt auch einige Spieler, die dann kommen und sagen, also sagt man das wirklich so? Und sagen, nein, das ist falsch, aber so versteht ihr mich wenigstens. Aber dann können wir ja nie richtig Deutsch lernen.
Genau, das ist mir in der Doku dann halt auch irgendwie so aufgefallen. Doku heißt, ihr wurdet lange begleitet, ja. Inside SG Flensburg, läuft bei Amazon Prime. Ich habe mich gefragt, ist es nicht sau anstrengend, die ganze Zeit immer eine Kamera vor der Nase zu haben? Irgendwie in eigentlich für dich ja sehr intimen Momenten dann auch in der Kabine, wo du dann eigentlich nur mit deinen Jungs bist, also da immer so eine Kamera vom Gesicht zu haben, stelle ich mir schon ein bisschen anstrengend vor.
Ja, das war wirklich der Punkt, den wir am Anfang lange diskutiert haben. Wollen wir das wirklich? Und wenn wir das wirklich jetzt zusagen, diesem Projekt, dann müssen wir es aber auch mit allen Konsequenzen auch durchziehen. Wir können dann nicht sagen, okay, jetzt rolle rückwärts und da seid ihr nicht dabei und da seid ihr nicht, dann ist das Projekt wenig authentisch und glaubwürdig und dann kommt nicht das rüber, wofür wir wirklich stehen und was wir präsentieren wollen. Wir haben uns für diesen Weg entschieden. Es war die ersten 2-3 Spieltage wirklich sehr, sehr merkwürdig und auch anstrengend, das muss man wirklich sagen, weil ich hatte schon den Fokus viel auf diese Dinge. Was sage ich jetzt? Was sage ich nicht? Wie sage ich es? Kann ich wirklich das jetzt so sagen, wie ich meine? Also wenn ich stinksauer bin, dann möchte ich das auch gerne sagen und nicht es irgendwie umschreiben, damit es vor der Kamera gut aussieht. So, und das hat sich dann aber tatsächlich gelegt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich einfach authentisch. Ich bin, wie ich bin und ich werde mich für diese Kamera nicht verstellen. Ich war auch immer verkabelt, ich hatte immer ein Mikrofon dabei. Ich habe dem Tonmann auch schon gesagt, es tut mir auch leid, dass du dir das da alles anhören musst, die ganze Zeit, das ganze Training, weil da wird auch nicht nur Sinnvolles geredet mit meinem Co-Trainer und so, wir machen auch viel Quatsch. So, das gehört auch alles dazu, aber das haben wir dann tatsächlich irgendwann ausgeblendet. Und dann irgendwann gehörten die Jungs mit zum Team, weil sie auch sich sehr, sehr, ich sag mal, empathisch verhalten haben. Also sie wussten immer genau, wann mussten sie in eine Situation auch mal rausgehen und wann konnten sie reinkommen. Also das hat man, irgendwann hat sich das eingespielt und von daher war das für uns dann am Ende kein großes Problem mehr.
Du hast schon gesagt, der Tontechniker, da musste sich einiges anhören. Was ich mich gefragt habe, immer wenn ihr gewinnt, hast du ja wie so ein Wikinger-Urschrei dann in meiner Kabine. Da denke ich gerade nur an den Tontechniker, weil es wahrscheinlich sehr laut war. Sein, ja. Wo kommt das her? Machst du das immer genauso?
Ja, das ist mittlerweile so, dass ich das angefangen habe und wir haben dann natürlich so eine Siegeserie gehabt und irgendwann haben die Spieler das dann einfach erwartet, wenn ich reinkam und das nicht gemacht habe. Dann haben alle mich angeguckt und haben gesagt, was ist? Und dann habe ich das, irgendwann war das ein Ritual, das gehörte dann dazu, genau wie unsere Honey Badger, diese Aufkleber, diese Dinge, die sich dann einfach über eine Saison dann auch entwickeln. Und jetzt mittlerweile einfach feste Rituale sind, die uns Sicherheit geben und uns einfach als Team noch enger zusammenbringen, weil es ist was Besonderes und wir haben immer diese kleinen Ziele, an denen wir arbeiten und jeder hat seinen Rhythmus und seine Art der Vorbereitung und auch nach dem Spiel, was er da macht. Und ja, ich finde das einfach schön, wenn sich sowas dann auch entwickelt. Muss es nicht überstrapazieren, aber in diesem Fall ist das immer so, es ist natürlich auch eine unglaubliche Erleichterung, die dann rauskommt, weil wir stehen halt echt unter viel Druck und gerade in dem Jahr, wo wir dann auch Meister geworden sind mit 2 Niederlagen in der ganzen Saison, das war ja jedes Spiel, war ja darum, wirst du Meister oder wirst du nicht, wir durften uns ja nicht einen Ausrutscher erlauben, weil der Kiel war ja auch die ganze Zeit hinten dran, so das ist schon auch dann auch befreiend hinterher, wenn du einfach mal, die Spieler können ja ihre Emotionen auf dem Spielfeld ausleben, ich habe da keinen, den ich so richtig mal...
Nee, wobei du ja also schon auch am Spielfeld dran
auch.
Ja,
natürlich, ja, aber so richtig, abgießt. Sag mal, körperlich Adrenalin abzubauen, ist schwierig. Das geht nur mit Training, aber manchmal hilft es auch mal einfach zu schreien.
Wo du gerade schon das angesprochen hast mit der Meisterschaft und Ja, und auch diesen Aspekt, dass es ja auch da manchmal viel abfällt, habe ich was Kleines vorbereitet, um natürlich die Emotionen nochmal rauszuholen. Und da gibt es eine sehr schöne Formulierung von dem Reporter, die du gleich hören wirst.
Und jetzt läuft die Partie hier in der Flensburger Arena. 60 Minuten bis zur deutschen Meisterschaft, Fragezeichen. Ja, gibt's denn das? 14 Minuten um und die SG Flensburg-Handewitt liegt zurück. Mann, oh Mann, die Nerven spielen der SG hier aber gerade einen bösen Streich. 7 Meter für die SG Flensburg-Handewitt, 39. Minute. Möglichkeit zur ersten Führung im zweiten Durchgang. Rasmus Lauge mit dem 15:14. Und hier purzeln Felsbrocken von Flensburger Herzen. Und jetzt ist es geschafft. Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt die deutsche Handballmeisterschaft 2018.
Ja, ich fand den Begriff von Norman, unserem Sportreporter, so schön, so die Brocken, die dann runtergefallen sind. Lass uns dran teilhaben, wie war das bei dir? Also wie hast du das erlebt? Weil es war ja, also für den Hintergrund, wirklich eine ganz knappe Geschichte. Ihr habt gegen Frisch auf Göppingen am Ende knapp 22-21 gewonnen, aber es sah ja nicht immer danach aus. Ich saß im Sender und dachte so, was machen die denn jetzt da? Wie ging es dir?
Ja, so war das. Also wir sind ja in diese Situation gekommen. Eigentlich haben wir uns so mit Platz 2 arrangiert und haben gesagt, okay, wir spielen wieder Champions League und dann kommen wir ja in diese Situation noch, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und das war natürlich schon, das hast du sofort an diesem Tag gemerkt, dann war nichts mehr so, wie es vorher war. Also die Spieler waren, wir hatten ja Spieler dabei, die 10 Jahre im Verein waren, die konnten sich jetzt teilweise ihre Karrieren beenden mit dieser Schale und was immer das ganz, ganz große Ziel dieses Vereins war, 14 Jahre nicht Meister geworden. Und das hat natürlich was mit uns gemacht. Wir waren sehr, sehr angespannt die ganze Zeit und hatten noch 2 Spiele, die von der Papierform her eigentlich so waren, also wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es nie. So, aber das ist natürlich genau diese Gefahr, wo du dann verkrampfst. Und das haben wir in dem letzten Spiel extrem gemacht. Wir hatten alles zu verlieren. So haben wir es auch gespielt, das Spiel. Und irgendwie, wir hatten nicht das Spiel so gespielt, so wie, was wir alles gewinnen können. Und die Freude, das zu gewinnen, war so viel größer als, die Angst war viel größer, etwas zu verlieren, als die Freude, was wir gewinnen können. Und auf einmal hat keiner seine Leistung mehr gebracht. Jeder hat irgendwie versucht, den Ball, den sichersten Pass zu spielen, kein Risiko zu gehen und irgendwie nur das Spiel über die Bühne zu kriegen. Und das war eine Zitterpartie, wie wir sie selten erlebt haben, mit unglaublich vielen Fehlern, mit 4-7 Metern teilweise neben das Tor geworfen. Also da haben uns wirklich die Nerven einen Streich gespielt. Und das
Wolltest
war,
du dich kurz selbst einwechseln? Oder?
Naja, ich weiß nicht, ob das besser gewesen wäre, weil das war ja meine erste Saison und ich wusste ja auch, was wir da Historisches in der Hand haben. Und deswegen war ich natürlich auch sehr, sehr angespannt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da lockerer auf dem Spielfeld gewesen wäre. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, als Mannschaft einfach durch dieses Spiel gezittert, aber das hätte natürlich auch komplett schief gehen können. Und das war eine große Erleichterung. Das hat man nach dem Spiel auch gemerkt, dass klar, die Freude war riesig, wir sind da rumgesprungen, aber bei mir war das nur Erleichterung und ein Haken hinter, wir haben das geschafft. Und ich habe das ja erst so ein paar Tage später dann wirklich auch realisiert, weil dann, wenn du zur Ruhe kommst und erstmal drüber nachdenkst, was ist da eigentlich los? Ja. Ist ja unglaublich.
Voll. Also da sind so viele Punkte, es war deine erste Saison, so lange kein Meister mehr geworden, also der Druck war natürlich auch, ja, sowas von immens.
Genau, so, wir waren schon, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen vor der Halle, die einfach gewartet haben, dass Apfelwiss, damit die Party losgeht. Also alles war ja vorbereitet und wir waren ja einfach dann am Ende die Spielverderber, dass die Leute nicht schon 30 Minuten vorher gefeiert haben, weil wir zur Halbzeit schon mit 8 geführt haben. So, und deswegen war es ein hartes Spiel. Es hat uns emotional und nervlich alles gekostet. Aber wenn ich gerade diese Töne da höre aus der Halle, dann kriege ich halt Gänsehaut, dann kommt alles hoch. Also das sind Emotionen, die du ganz, ganz selten bekommst, außer im Sport. Also was, wenn du wirklich so Ziele erreichst, wo du als Mannschaft so viele Jahre, das war ja nicht nur diese Saison, das waren ja so viele Jahre davor, wo die Spieler wirklich immer dafür gekämpft haben, diese Meisterschaft mal zu gewinnen. Ja,
ganz knapp dahinter. Genau. Und dann doch, es war dann doch wieder der THW und das tut natürlich dann wahrscheinlich nochmal doppelt und dreifach weh. Wir wollen ja noch ein bisschen Emotionen geben und sprechen über ein Jahr später.
Flensburg gewinnt mit 27-24 und ist zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Handballmeister.
Ich bin so dankbar, dass ich ein Teil von diesem Ganzen sein dürfte über 10 Jahre und dass ich alles hier erleben dürfte. Das ist so groß, das ist kaum zu beschreiben.
Was wir diese Saison geleistet haben, ist unglaublich. Und ich finde das sowas von verdient.
Sowas von verdient. Ja. Wie war denn dann die zweite Meisterschaft? War es da ein bisschen entspannter für dich? War es da irgendwie anders, dann weil du es schon mal einmal geschafft hast? Oder?
Ja, entspannter würde ich jetzt nicht sagen, weil wir hatten natürlich auch im letzten Spiel wieder, es war ja wieder ein Fernduell, wo wir es auch entscheiden konnten. Wir hatten es aber in der eigenen Hand und wir waren über die ganze Saison eigentlich vom ersten Spieltag an die gejagt. Wir waren vorne dabei und haben eigentlich uns keinen Ausrutscher erlaubt. Wir haben eine unfassbare Saison gespielt. Das hat uns natürlich ganz, ganz viel Selbstvertrauen und Sicherheit gegeben, sodass ich gesagt habe, ja, die zweite Saison, das war irgendwie abzusehen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir es wieder schaffen können und wir müssen einfach nur bereit sein. Aber klar, also eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen und dann zweimal hintereinander wieder zu sagen, okay, was Historisches, Flensburg jetzt auch mit Flensburg den Titel zu verteidigen, ist unglaublich und das ist natürlich, es kostet immer Kraft und Energie und wir sind immer angespannt alle. Aber wenn ich das höre, auch was Tobias Carlsson da sagt und lass es wahren, also Tobias ist ja sowieso so ein Typ, dem dann ja alles auf dieser Welt gönnt, der ja für diesen Sport alles gemacht hat und wir noch heute einen riesen Kontakt haben und so dankbar sind für alles, was wir zusammen erlebt haben und ich bin ihm so dankbar, was er für die Mannschaft geleistet hat. Einfach ein Typ, den man wirklich lieben muss und ja, dass die sich dann halt auch zweimal hintereinander belohnen, dass er auch seine Karriere beendet mit der Schale in der Hand. Ist natürlich für diese Karriere, die er gespielt hat, auch dann entsprechend würdig. Lauge, der uns verlässt. Also das waren ganz, ganz viele Emotionen, weil uns tolle Spieler verlassen haben. Aber ich glaube, du gewöhnst dich nie dran und es wird nie eine Routine werden. Also alles, was du gewinnst, hat ja irgendwie harte Arbeit oder setzt harte Arbeit voraus. Und wir haben alle viel dafür investiert. Aber es hat uns ganz, ganz viel geholfen das Jahr davor. Das muss man schon sagen, diese Ruhe zu haben, in diesem entscheidenden Spiel auch zu wissen, wie gut wir sind. Und wir müssen es auf die Platte bringen und da hat uns 18 natürlich extrem geholfen. Klar. Ich glaube, wenn wir 18 nicht geschafft hätten und wären dann 19 wieder in diese Situation gekommen, dann hättest du mehr im Kopf gehabt zum Überleben.
Dann hättest du noch mal mehr Druck als schon 18, was ja schon immens
genau,
war.
Genau, also das meine ich ja.
Und dann müsst ihr irgendwann so Vizekusen, ne? Also dann noch mal mehr.
Ja, genau. Und dann irgendwann, das wird uns auch nicht gerecht, finde ich, weil ich finde, das ist halt einfach auch eine überragende Leistung, so viele Jahre in Flensburg immer da oben dabei zu sein. Aber natürlich. Ja, sag mal 14 Mal oder was ich, 12 Mal Vize.
Nee, nicht
so. Und dann sollten nicht so viele noch dazukommen.
Machst du das jetzt nicht aufs T-Shirt und sagst,
nee, genau so. Also das ist jetzt nicht etwas, aber das spricht natürlich trotzdem für erfolgreiche und kontinuierliche Arbeit.
Ja.
Also das ist schon was ganz Besonderes, aber ganz oben zu stehen, ist natürlich die Krönung, klar.
Kapitän ist bei dir, glaube ich, ganz extrem wichtig. Tobias Carlsson haben wir gehört, jetzt lass es warnen als Kapitän. Also das finde ich, hat man in der Doku so extremst gemerkt. Klar, es gibt halt einen Kapitän, damit er natürlich auch hilft, dem Trainer hilft, für die Mannschaft da ist. Aber ich glaube, bei euch ist es nochmal ganz extremst wichtig, wie viel du auch darauf setzt, ne, auf deine Kapitäne jeweils.
Also Kapitän muss man ja sagen, früher hat man einen Kapitän gewählt, damit er vorher die Seitenwahl beim Anpfiff macht. Und
hinter die Kiste Bier holt vielleicht.
Ja, ja, genau. Und dann im Freizeitsport noch sagt, dass auch schnell eine Kiste Bier in der Kabine steht.
Ja.
Das ist so. Und ich finde aber, die Aufgaben haben sich halt unglaublich verändert und die Anforderungen auch und vor allem die Ansprüche, die ich an einen Kapitän habe. Nämlich jemand, der genau reinhört in die Mannschaft, wann gibt es Probleme, wann sollen wir uns auch mal zurückhalten als Trainerteam, wann löst die Mannschaft auch mal Probleme unter sich, weil der Kapitän ein gutes Gespür dafür hat. Integration von neuen Spielern, das ist auch Aufgabe vom Kapitän, dass ich mich, wenn ein neuer Spieler kommt, dass der Kapitän hingeht und sagt, wenn was ist, ich bin immer für dich da, mit allen Problemen, mit allen Fragen, ich bin lange hier, ich weiß, wie es läuft. Und auch ja, unsere Werte und alles, unsere Vorstellungen, was bedeutet SG, so schnell wie möglich zu transportieren in das Training und natürlich, das ist auch klar, mit Trainingsmentalität, mit Trainingsqualität voranzugehen und mit Leistung auf dem Platz. Das sind alles Sachen, die ich von einem Kapitän erwarte. Und natürlich, dass er immer auch für mich als Ratgeber da ist. Und ich bespreche natürlich auch Sachen, wenn ich Ideen habe im Training, Reiseideen, wie auch immer, dass ich mit ihm spreche, wie er das sieht. Ich möchte ihn immer mit im Boot haben, klar.
In der Doku ist ja auch zu sehen in der letzten Folge, wo es natürlich dann schon um den Abbruch der Saison dann geht, aufgrund der Corona-Pandemie. Dass dann zum Beispiel auch Aufgabe des Kapitäns ist, zum Beispiel bei den Spielern mal nachzufragen. Und das ist natürlich dann eine ganz besondere Situation. Da wird dann halt dann geskypt und alle sitzen da irgendwie und wie geht's dir und wie geht's dir? Jetzt sitze ich natürlich mit dir hier als Cheftrainer. Wie nimmst du das denn bei deinen Spielern jetzt so wahr im Frühjahr und vor allen Dingen auch jetzt wieder, wo es wieder viel im Fokus steht, Corona, die Regeln seit heute nochmal verschärft. Wie geht's denen damit? Wie kommen die damit klar? Und wie geht's dir aktuell so damit?
Ich finde, dass wir das ganz gut machen hier im Verein. Also wir haben wirklich ein ganz, ganz klares Hygienekonzept. Wir halten uns alle dran. Wir sind sehr, sehr verantwortungsbewusst der Gesellschaft gegenüber. Und das machen wir auch tatsächlich. Wir leisten unseren gesellschaftlichen Anteil, indem wir jetzt wieder ohne Zuschauer spielen. Mhm. Aber ich finde, wir als Handball-Bundesliga machen einen außergewöhnlich guten Job, weil wir halten uns an alle Regeln, wir haben ein gutes Konzept, so, und das gibt den Spielern auch Sicherheit. Wir werden regelmäßig getestet, wir halten uns in unserem Kreis auf und haben nur Leute bei uns, die auch wirklich auch immer getestet werden. So, aber es ist natürlich eine außergewöhnliche Situation, die auch sehr, sehr viele Ängste bei Spielern hervorruft, Existenzängste, also wirklich, das muss man ja auch sagen, es geht darum, wirklich die Existenz der Vereine zu sichern. Deswegen ist es elementar wichtig, dass wir weiterspielen. Und das sind Sorgen, wo ich als Trainer da sein möchte für die Spieler, wo ich aber auch erwarte, dass mein Kapitän da ist, dass wir im täglichen Austausch mit dem Verein stehen, dass wir einfach sagen, wie ist die Situation, was bedeutet das jetzt wieder für uns, können wir dahin reisen, wie seht ihr das, was bedeutet das, Gehaltsverzicht, also alles diese Dinge spielen ja eine Rolle, und da hat der Kapitän eine ganz, ganz wichtige Rolle, nämlich auch die Spieler zu informieren. Fragen der Spieler an die Geschäftsleitung weiterzugeben. Mhm. Und ich möchte, dass die Spieler halt immer gut informiert sind. Und deswegen, glaube ich, haben wir da eine gute Kommunikation untereinander. Aber ja, es ist schwierig. Ich muss als Trainer damit umgehen. Ich mache mir auch meine Sorgen, habe auch meine Gedanken, meine Ängste. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder. Meine Kinder gehen mittlerweile in die Schule mit einer Zudecke und mit Skisachen unter den Klamotten, weil die Fenster auf sind. Also das sind ja alles Zustände, wo ich sage, das möchte ich ja nicht lange mehr erleben. Die Kinder verlieren ja momentan auch ganz, ganz viel Freunde, Freizeit. Mein Sohn spielt leidenschaftlich gerne Handball. Freizeitsport ist wieder eingestellt jetzt. Für die ist das Spaß. Die wollen mit ihren Jungs in der Halle toben, die wollen Handball spielen. Und das wird denen halt momentan genommen. In einer Länge auch, was auch für die Entwicklung sportlich, für so einen jungen Spieler natürlich auch schlecht ist. Und einfach auch der Spaßfaktor. Also momentan beschränkt man sich auf diese Sachen, die den Kindern in der Regel wenig Spaß machen. Mathe, Deutsch und Fremdsprache.
So. Und das noch mit dicker Jacke.
Ne? Ja, ja, und dann noch mit Winterklamotten.
Ja, ja, klar. Dirk Schmeschke hat es gesagt, Geschäftsführer SG, wir kämpfen ums Überleben. Wie weit reichen die Gedanken in der Zukunft jetzt so, was die
Corona-Pandemie? Ich glaube, dass wir jetzt erstmal durch diesen schwierigen November, Dezember kommen müssen. Dass es wichtig ist, dass wir weiterspielen. Dass ich finde, dass die Spieler auch das Recht haben, weiter zu spielen, weil sie wirklich sich sehr, sehr professionell verhalten, was die ganzen Auflagen betrifft. Ja, aber natürlich hoffen wir alle, dass wir dann, wenn es wieder wärmer wird, wenn hoffentlich auch ein Impfstoff da ist, dass wir alle dann irgendwie relativ schnell wieder zur Normalität zurückkehren. Ich glaube, wir müssen uns alle an Corona gewöhnen. Das wird unser Leben jetzt bestimmen. Oder es wird ein Teil unseres Lebens sein, besser gesagt. Es wird dazugehören, weil das wird ja nicht weggehen. Wir können nur hoffen, dass wir es besser behandeln können und in den Griff kriegen. Und dann muss Alltag wieder herkommen. Also die Leute wollen ja auch wieder zu Konzerten, die wollen zu Sportveranstaltungen, die wollen raus, die wollen ihr Leben leben. Also ich glaube, wir müssen uns an Einschränkungen jetzt noch gewöhnen, aber ich bin trotzdem optimistisch, dass wir das hinter uns haben und dass wir spätestens zur neuen Saison wieder auf einem Niveau sind, wo wir wieder Bundesliga-Handball mit Zuschauern und das so erleben können, wie es mal war. Weil diese Saison wird hart.
Und dann ist natürlich jetzt etwas, was sehr in der Kritik steht, die Länderspielwoche. Auch deine Spieler sind unterwegs. Wie stehst du zu dieser Länderspielwoche jetzt in den Zeiten?
Ja, erstmal aus Belastungssicht würde ich mich natürlich freuen, wenn die Spieler diese Woche hätten zur Regeneration, um sich auf die Bundesliga vorzubereiten. Ich glaube, wir haben die verdammte Verpflichtung für uns, die nationale Liga zu schützen und dass wir als Vereine alle wirtschaftlich überleben und dass wir die Liga zu Ende spielen und durchspielen. Das ist unsere Aufgabe, dass wir natürlich auch Verpflichtungen und Abstellpflichten haben den Nationalspielern gegenüber, ist auch klar. Dem müssen wir auch gerecht werden als Verein und ich hoffe immer, dass sich die ERF und alle beteiligten Organisationen, die sich damit beschäftigen, ihrer Verantwortung auch bewusst sind und die Spieler auch nur in Länder lassen und auch nur zu Reisen ermöglichen, wo sie auch wirklich geschützt sind, wo sie gut vorbereitet sind, wo sie in ihrem Bereich sich aufhalten können. Aber eins ist auch klar, wenn du viele Spieler aus vielen Ländern mischt, weil die, ich sag mal, wenn ich jetzt alleine denke, die Dänen, wenn die sich treffen, dann kommt jemand aus Frankreich, dann kommt jemand aus Portugal, also egal wo, wenn die Spieler dann zusammenkommen, treffen die sich, werden getestet und trainieren dann miteinander und gehen dann wieder in ihre Länder. Das ist natürlich klar, das Risiko und die Chance, dann, dass jemand etwas mit in seinen Heimatverein bringt, ist natürlich da. Und diese Sorgen haben wir. Und diese Ängste sind auch, denke ich, berechtigt. Deswegen hoffe ich wirklich, dass jeder seiner Verantwortung bewusst ist und alles dafür tut, dass die Spieler geschützt sind und gesund zurückkommen, weil dann überträgt sich's auf die Vereine und dann überträgt sich's auf die Bundesliga. Und das wollen wir natürlich nicht.
Und auch da ist natürlich von der Außenwirkung uns allen wird geraten, bitte am besten noch nicht mal irgendwie die Familie besuchen. Und dann, klar, wir haben darüber gesprochen, es ist natürlich der Job, aber ist es dann, geht der Job auch so weit, dann unbedingt diese Länderspielwoche zu machen, ist natürlich auch irgendwie schwierig, ne?
Ich glaube, wir sitzen alle so zwischen den Stühlen. Es gibt ja ganz viele, jeder hat seine Prioritäten und jeder zieht natürlich in der Woche da dran. Die Verbände haben ihre Prioritäten. Wir haben als Verband, als Verein unsere Priorität und unsere Wichtigkeit. Dann kommt die deutsche Liga dazu, die Champions League. Das ist alles und jedem da auch gerecht zu werden, ist schwierig. Deswegen sage ich, jeder hat die Verantwortung. Es ist klar, dass es den Leuten draußen schwer zu verkaufen ist, wenn man gesellschaftlich so viel Entbehrung einstecken muss und auch geraten wird, am besten tatsächlich Freunde und so jetzt momentan nicht zu besuchen und viel zu Hause zu bleiben. Aber die Spieler reisen natürlich auch viel Charter. Die sind in dieser Blase, bewegen die sich, wo die unter sich sind. Das heißt, sie sind alle getestet und die bleiben in dieser, wie man so sagt, die Kohorte zusammen.
Ja, neues Wort, alle dieses
neue,
Jahr
das
gelernt.
Das neue Wort dieses Jahr, man lernt ja auch immer dazu. Ja. Und sie haben wenig Kontakt. Aber am Ende spielt man gegeneinander und du weißt nie, wie sind die Bedingungen bei den anderen Mannschaften. Und das ist natürlich die Gefahr, das ist klar. Aber sie fliegen jetzt nicht mit 300 Leuten in der gleichen Maschine, ich sage mal, zu einem Länderspiel in die Türkei, sondern sie sind da schon unter sich. Und das ist natürlich auch eine Voraussetzung, um es überhaupt dann auch auf diesem Niveau fortführen zu können, klar.
Ja. Wo steht ihr am Ende der Saison in der Liga?
Oh ja, das ist eine gute Frage. Also jetzt nach 6 Spieltagen stehen wir gut da. Ich hoffe, dass alle meine Verletzten auch zurückkommen. Wir müssen jetzt einfach so lange wie möglich gut durch diese Phase kommen, wo nicht alle dabei sind. Wenn wir den Kader komplett haben, dann bin ich optimistisch, dass wir wieder vorne dabei sind. Aber man sieht halt jetzt auch, dass andere Mannschaften auch nicht geschlafen haben, dass andere auch einen guten Job machen, dass Trainer auch kreativ sind. Und das ist niemals ein Selbstläufer, aber wir wollen natürlich wieder ganz vorne dabei sein. Wir wollen nächstes Jahr wieder international spielen und wir wollen vor allen Dingen alle irgendwas um den Hals hängen haben, um uns für die ganze Arbeit auch zu belohnen. Aber das sind natürlich die ganz großen Ambitionen. Ich glaube, das sind gerade, wenn wir jetzt über Kiel sprechen, die sind uns voraus. Die sind so ein bisschen so in ihrer eigenen Liga und alle anderen dahinter haben dann trotzdem die Ambition natürlich, denen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das ist klar und da wollen wir dabei sein.
Aber du gehst jetzt bist in deiner vierten Saison als Cheftrainer. Also jetzt mal ernsthaft, als du hier angefangen hast, du warst ja natürlich auch schon vorher da, aber als Cheftrainer angefangen hast, bist jetzt zweimal Meister geworden und Vizemeister und auch jetzt läuft es dann wieder gut. Also ist es schon auch ein bisschen so, dass du dich manchmal kneifen musst und denkst, dass es so mega läuft, hätte ich jetzt auch nicht gedacht? Oder also ist ja schon wirklich eine sehr steile Karriere, direkt als Cheftrainer mit der ersten Station das so hinzukriegen.
Ja, das ist natürlich klar. Also überhaupt diese Möglichkeit zu bekommen in seiner Karriere, wenn man als Spieler mal aufhört und dann irgendwie so den Traum hat, ich möchte mal Trainer werden, dann ist das so, wo viele Spieler sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen, aber wenn du das bei einem Verein werden darfst, wie der SG Flensburg-Handewitt, und wenn du dann auch mit diesem Verein dann auch Titel gewinnen kannst und dann so viele positive Nachrichten bekommst und so viel Unterstützung und auch Anerkennung von so vielen gestandenen Leuten, also aus meiner ganzen Karriere habe ich so viele tolle Trainer kennengelernt, die jetzt mittlerweile alle sagen, also das ist schon also wirklich Hut ab, was du da machst in Flensburg. Und das macht mich schon stolz. Aber das bedeutet, am Ende ist es aber so, dass wir auch eine ganz, ganz tolle Mannschaft haben, dass wir hier wirklich ein ganz, ganz tolles Umfeld haben, die mir auch diese Möglichkeiten geben, mit so einer Mannschaft auch zu arbeiten. Aber klar, manchmal kneift man sich schon, dass man sagt, also das war jetzt in den letzten Jahren, war das schon eigentlich, das ging nur nach oben. Also ich sage auch, meine ganze Trainerkarriere hatte ich, schien 90% die Sonne und ich hatte das nur gut. So richtige Rückschläge und Tiefs hatte ich nicht. Ich glaube, die brauche ich auch nicht. Ich kann gerne da so weitermachen. Aber wir sind auch aus schweren Phasen, wenn wir sie dann mal kurzzeitig hatten, immer gut rausgekommen, haben gute Entscheidungen getroffen und das spricht einfach für das, was ich plane, für das, was mir wichtig ist, das funktioniert. Die Jungs ziehen mit, wir haben eine gute Basis der Zusammenarbeit, aber davon konnte man ganz, ganz sicher nicht ausgehen, dass das in diese Richtung geht. Das ist auch klar, das muss man auch sagen.
Wenn du so rückblickend mal deine Karriere dir anguckst, wie hast du dich verändert? Wie hat sich das alles verändert? Wurdest du eben dann extremst geprägt von Trainern? Du hast gesagt, ne? Viele sagen dann noch so, hey, Hut ab und super Job, aber wenn du jetzt so sagst, okay, da habe ich damals in Magdeburg lange gespielt, dann ich habe dich noch spielen sehen in Hamm, in meiner Heimatstadt.
Ja.
Also es war ja auch einiges dann irgendwie dabei und jetzt dann irgendwie an dem Punkt, wie hast du dich verändert? Was ist da so passiert in den letzten Jahren?
Ja, es ist unglaublich viel passiert. Also erstmal der Spieler, dann die Person, dann jetzt der Trainer. Also das sind ganz unterschiedliche Facetten. Und als Spieler war ich jemand, der sehr ehrgeizig war und immer versucht hat, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Ich war sicherlich jetzt nicht der Talentierteste, aber ich war immer ein sehr, sehr harter und fleißiger Arbeiter. Und habe gerne und auch hart und viel trainiert und habe einfach darüber über diesen Kampf und so immer versucht, das Beste für die Mannschaft zu machen. Was mir unglaublich geholfen hat, war ganz am Anfang zu meiner Zeit in Magdeburg. Wir hatten halt zwei deutsche Trainer und das war halt alles noch so, ich sag mal, DDR-lastig, so das System. Und dann kam irgendwann Alfred Gislason, der auf einmal was ganz Neues reingebracht hat, der wirklich neue Trainingsinhalte, neue Ideen, neue Spielphilosophie, anderen Ansatz beim Krafttraining und hat Spieler mitgebracht, die eine unfassbare Trainingsmentalität hatten und die wirklich sehr professionell waren. Und daran orientierst du dich als junger Spieler. Und das ist der Weg, den die vorgeben und den gehst du voll mit. Genauso, wenn du in eine Mannschaft kommst, wo du, ich sag mal, 10 Leute hast, die Priorität haben, die Ersten zu sein, die hinter einer Kiste Bier sitzen. Und wenn du dann als junger Spieler dann dabei bist, dann sitzt du irgendwann auch an dieser Kiste Bier und verlierst dann deine sportlichen Ziele. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass du dich mit richtig professionellen und guten Leuten umgibst, die dir wirklich ganz, ganz viel mit auf den Weg geben. Und da war Alfred und Olafur Stefansson und diese ganzen tollen Leute, die ich da hatte, wirklich sehr prägend für mich. Dann ging ich nach Nordhorn, habe dann eigentlich nur noch mit Skandinavien gearbeitet. Und da fand ich diese Professionalität, die hatten, aber auch diese Lockerheit. Also die konnten wirklich den Schalter umlegen und die hatten Spaß miteinander. Und für mich als jemand, der, ich sag mal, in der DDR aufgewachsen ist und dann auch danach in diesem System eigentlich Sportschule und alles so und zu Hause war, also Lachen beim Training, das war nicht angesagt. Das war wirklich so, also wenn du lachst beim Training, dann hast du keinen Spaß, aber dann nimmst du es nicht ernst.
So,
also Spaß beim Training hat man nicht, dann arbeitet man. So, und Handball ist nicht Arbeit. Ja. So, und das sind Sachen, die ich jetzt ganz, ganz viel mit übernehme und das hat mir extrem geholfen. Kennt Harry Andersson, Ola Lindgren und so. Und von wem ich aber sportlich wirklich am meisten mitgenommen habe und wer mich am meisten geprägt hat, ist Ljubo. Also Ljubo Franjes, muss ich sagen, der nochmal eine andere Art des Coachings, eine andere Art der Vorbereitung hatte. Das ist etwas, wo ich den Handball einfach nochmal mit ganz anderen Augen gesehen habe. Und deswegen war der Anruf von Ljubo damals zu meiner Zeit in Hamm, die sehr, sehr schwierig war, einfach Gold wert. Und deswegen weiß ich halt auch, du musst halt im Leben auch mal Glück haben, dass der eine dir die Tür aufmacht. Durchgehen musst du alleine, aber jemand muss an dich glauben und muss dir eine Chance geben. Und das hat Ljubo gemacht und das hat der Verein dann nach Ljubo auch gemacht mit mir. Die haben an mich geglaubt und haben mir die Möglichkeit gegeben und deswegen sind ganz viele Leute, die mich geprägt haben und die mir wirklich ganz viel mit auf den Weg gegeben haben. Aber handballerisch, muss ich sagen, hat Ljubo schon ein ganz anderes Niveau nochmal gesetzt.
Und dann gehst du hier auch in Rente? Also
ja, das,
wenn man das so hört, ist es halt wirklich so, eigentlich kann es ja kaum was Besseres geben.
Ja, aber die Falle ist natürlich auch extrem hoch. Also das ist natürlich auch so, wenn 4 Jahre fast nur in eine Richtung gehen, dann ist die Fallhöhe natürlich auch hoch. Und dann muss man natürlich gucken, wie eng steht die SG-Familie dann zusammen, wenn es mal nicht so läuft. Also jetzt momentan sind wir alle sehr zufrieden und verwöhnt. Aber es sind alles Momentaufnahmen und der Leistungssport verzeiht nichts und wir müssen immer bereit sein und wenn wir glauben, dass wir irgendwie weiter sind oder cleverer sind als andere, dann haben wir schon verloren. Wir müssen einfach wirklich unseren Job 100%ig machen und mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Leidenschaft wie die Jahre davor, dann sind wir auch erfolgreich. Wir haben jetzt eine ganz schwere Phase mit den Verletzungen überstanden, das zeichnet auch unsere SG-Familie aus, dass wir auch füreinander da sind und einfach auch in anderen Konstellationen auf dem Feld kämpfen. Aber dass ich mich hier wohlfühle und dass ich gerne hier Trainer bin, das ist kein Geheimnis. Und dass ich gerne lange hier sein möchte, ist auch kein Geheimnis. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Die Jungs machen einen Riesenjob, bringen richtig viel Spaß mit. Und deswegen, aus meiner Sicht, habe ich jetzt nicht die Ambition, jetzt irgendwas zu ändern.
Sehr gut. Das klingt nach einem sehr guten Schlusswort. Ich würde nur mit einem ganz kurzen Frage-Antwort-Spiel noch enden, was wir immer dabei haben. Und meine Kollegin Hanna auch eine Frage dir mitgegeben hat quasi oder mir mitgegeben hat für dich auf den Weg. Damit fange ich gerne mal an. Sie sagt, Amateurtrainer sind ja immer gerne Mädchen für alles, Taxidienst, Trennungströster, Berufsberater. Wie ist es bei dir als Profitrainer? Ist es da auch so, dass du vielleicht auch mal irgendwie einen deiner Spieler vielleicht von A nach B bringen musst oder vielleicht auch mal bei einer Trennung zuhörst oder ist es doch ein Unterschied zu Amateurtrainer?
Ich glaube, dass da gar kein großer Unterschied ist. Ich glaube tatsächlich, dass es auch sehr, sehr wichtig ist, dass du ein Ohr an der Mannschaft hast, dass du immer auch ein Ohr an den Spielern hast und dass die Spieler immer das Gefühl haben, dass sie mit allen Problemen zu dir kommen können. Weil am Ende sind das natürlich nicht nur Handballspieler, sondern sind auch Menschen, wie alle anderen auch. Die haben Familien, die haben kranke Kinder, die haben ihre Sorgen, die haben unglückliche Frauen und dann, das sind ja alles Sachen. Das möchte ich gerne wissen. Ich möchte aber auch, dass die Spieler das Gefühl haben, sie können damit zu mir kommen. So, und ich habe sehr, sehr junge Spieler auch dabei, also die teilweise das erste Mal weg sind von zu Hause, die dann auf einmal dastehen und sagen, okay, ich habe Heimweh. Und das kommt ja alles dazu. Ein Profisportler ist ja keine Maschine. Und ich glaube, wenn man dann dem einen oder anderen Spieler auch mal ein paar Tage freigibt, weil er nach Hause fährt, weil er da, ich sag mal, Probleme zu Hause hat, zu bewältigen hat oder weil er kranke Kinder hat, wo ich sage, das Training heute, das macht dich nicht besser und das macht dich nicht schlechter, aber wenn du nach Hause gehst und für deine Familie da bist, dann hilfst du da mehr als uns heute. Und wenn du dieses Gespür hast, das kannst du nicht immer machen, weil es ist ein Profisport und das ist ein hartes Geschäft, aber wenn die Spieler merken, dass du auch ihnen, dass du sie auch von der anderen Seite siehst, nämlich als Mensch wahrnimmst, kriegst du von denen auch das Doppelt- und Dreifache zurück. Und das hat immer gut funktioniert. Und deswegen glaube ich, bist du natürlich als, egal ob Profitrainer oder Amateurtrainer, immer irgendwie so ein bisschen Mädchen für alles.
Mädchen für alles, finde ich schön. Dann sind es noch so ein paar kurze Fragen. Last-Minute-Derby-Sieg oder sichere Tabellenführung?
Sichere Tabellenführung.
Wenn es mit dem Profi-Handball nicht geklappt hätte, wäre ich jetzt?
Ja, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt Kfz-Mechaniker für Lkw und Busse. Das ist nämlich mein Ausbildungsberuf, den ich gemacht habe. Ich habe ihn sehr gerne gemacht tatsächlich, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist. Ja.
Aber kennst du dich immer noch mit Autos ein bisschen aus? Kannst du auch noch ein bisschen dran rumschauen?
Ja, wir hatten jetzt tatsächlich bei der letzten Auswärtsfahrt, standen wir vor einem abgeschlossenen Bus und der Busfahrer war nicht da und ich stand neben meinem Co-Trainer und ich wusste immer, dass es einen Knopf gibt am Bus, wie die Tür aufgeht. Und den habe ich dann gesucht und auch gefunden und er hatte mich angeguckt und gesagt, woher weißt du das denn? Da habe ich gesagt, ja, das hat nicht alles vergessen, ja.
So, wieder Mädchen
wir,
für alles.
Sehen wir beide reingekommen, genau. Ja, Busöffner, also Busfahrer nicht.
Nicht schlecht. Nach Handball ist die beste Sportart?
Basketball. Ich finde, Basketball ist ein toller Mannschaftssport, wirklich. Und gerade, klar, in der NBA, das gucken wir sehr, sehr gerne.
Okay. Klassikkonzert in der Elfi oder Rockkonzert in Flensburg?
Das ist entweder oder. Ich finde beides ganz interessant, immer anlassmäßig, aber Rockkonzert in Flensburg, das muss aber schon richtig rocken. Dann, und dann muss es aber auch eine große Band kommen.
Also aber so ich AC/DC weiß, oder?
Ja, U2 ist ja auch gut oder Coldplay, das meint das ja auch irgendwie alles Rock, Pop, ja. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass die sich nach Flensburg verirren.
Ja, wer weiß, vielleicht nach Corona, wenn alle wieder
nach
spielen
Corona
können.
Nach Corona wäre ja genau.
So,
genau.
Da sind alle Hallen besetzt, aber dann kommen sie vielleicht.
Dann kommen sie vielleicht mal zu uns, dann bin ich gerne dabei.
Sehr gut. Und Fischbrötchen an der Förde oder Paella auf Mallorca?
Fischbrötchen an der Förde, das ist immer gut, weil auch egal wie das Wetter hier ist, es hat immer viel Charme. Das norddeutsche Wetter, egal ob der Wind von rechts oder links kommt oder der Regen von unten, wie Franz Semper jetzt festgestellt hat, dass es auch in Flensburg von der Seite regnet. aber das hat ganz viel Charme und ein Fischbrötchen ist immer sehr, sehr lecker.
Sehr gut. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben gleich 12:30. Das ist eigentlich eine gute Mittagszeit, dann um jetzt ein Fischbrötchen zu
haben. Sehr gut, das machen wir gerne, ja.
Mike Machulla, vielen lieben Dank.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.